Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Benjamin Netanyahu ließ sich nicht umstimmen. Er hörte nicht auf den Aufruhr in den Straßen und auf die Forderungen der Demonstranten. Er hörte auch nicht auf die Appelle aus dem Ausland. Netanyahu peitscht an der Seite seiner rechtsextremen religiösen Regierung die umstrittene sogenannte Justizreform durch. Am Montag verabschiedete die Knesset den entscheidenden Teil dieses Projektes, das die Kontroll- und Handlungsmöglichkeit des obersten Gerichtes einschränkt. Künftig darf es Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen verwerfen. Ein substanzieller Eingriff in die Gewaltenteilung, ein Generalangriff auf die Demokratie, wie die Gegner sagen, oder nur die Umsetzung des Wählerwillens in einer unverändert starken Demokratie, wie Benjamin Netanyahu in einer Fernsehansprache erklärte.
Die Entscheidung der Wähler zu erkennen und zu folgen, ist nicht der Weg zum Ende der Demokratie. Es ist das Wesen der Demokratie.
Das Land ist zutiefst gespalten, die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite die politische und ultraorthodoxe Rechte, die sich im Aufwind sieht. Auf der anderen Seite Kritiker wie der Historiker Tom Segev, der im Deutschlandfunk von einer gefährlichen Entwicklung sprach.
Es gibt viele Diktaturen in der menschlichen Geschichte, die auf demokratische Weise gewählt worden sind. Und ich sehe die Gefahr für die Demokratie.
Koste es, was es wolle, Benjamin Netanyahu und der Umbau der Justiz, das ist unser Thema heute Abend. Noch einmal herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Und das sind unsere Gäste. Hier im Berliner Funkhaus begrüße ich den Bundestagsabgeordneten Markus Faber. Er ist für die FDP Mitglied des Verteidigungsausschusses und er ist Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. In Tel Aviv begrüße ich die freie Journalistin Steffi Henschke, die unter anderem für Zeit Online berichtet und uns viel über die Stimmung in den Straßen erzählen kann. In Haifa ist der israelische Autor und Publizist Ofer Waldmann, den es aus Berlin zurück in seine Heimat gezogen hat. Und in Nürnberg begrüße ich den Israel-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Peter Lintel. Schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Lassen Sie uns zu Beginn vielleicht ein kurzes Schlaglicht werfen auf die Fragen, die uns in den nächsten 45 Minuten beschäftigen werden. Steffi Henschke in Tel Aviv. Sie waren in der Knesset, in den Straßen, bei den Demonstrationen. Wie haben Sie die Atmosphäre erlebt in diesen Tagen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde die Atmosphäre als explosiv beschreiben und ich will damit ganz kurz eine Beobachtung teilen. Sie haben es erwähnt, ich war in Jerusalem, ich war Sonntagnacht in dem Park übernachtet, unterhalb der Knesset, in der Tausende sich für ein Protestlager, Zeltlager zusammengeschlossen hatten. Und es gab da ganz interessante Dynamiken. Die überwiegend säkularen Israelis der Protestbewegung haben mit orthodoxen Jungen, ich glaube, Yeshiva-Schülern, Anwohnern, Nachbarn diskutiert. Das ging bis in die späte Nacht. Und als ich am Montagmorgen gegen 5 aufgestanden bin, standen die da immer noch und haben diskutiert. Und das war ein Gefühl von Hoffnung, von man muss nur Brücken bauen, man muss miteinander reden, den Schmerz des anderen fühlen. Am Montagabend war ich dort wieder, dann nach der Entscheidung der Knesset. Und ich habe nicht den ganzen Verlauf gesehen, aber ich habe gesehen, wie ein Orthodoxer einen Protestierenden ins Gesicht schlug.
Ofer Waldmann.
Das ist die Dynamik meiner Meinung nach.
Ja, danke schön. Ofer Waldmann, Israel war nun immer ein Land, das mit Brüchen, das mit Widersprüchen, das mit Verwerfungen zurechtkommen musste. Haben Sie Ihr Land jemals so in Aufruhr erlebt?
Ja, erstmal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und Steffi Henschke, wir haben uns dann offenbar verpasst in dieser Nacht vor der Knesset. Ja, auf jeden Fall, Herr Kössler, und zwar im November 95, als Yitzhak Rabin, unser Ministerpräsident, von einem jüdischen Nationalisten ermordet wurde. Und was ich erstaunlich finde und schmerzhaft, ist, dass die Kräfte, die diesen politischen Mord damals 95 ermöglicht haben, genau die Kräfte sind, die heute an der Macht in Israel sind.
Peter Lintel, in Nürnberg, ist diese Justizreform, die Frage an den Experten der SWP, am Ende viel mehr als ein Umbau des Justizsystems? Inwieweit ist das eine Zäsur in der Geschichte der israelischen Demokratie?
Natürlich ist es eine Zäsur, wenn man das Gesamtpaket der sogenannten Justizreform betrachtet. weil es im Prinzip bedeutet, dass die Kontrollfunktion, die der oberste Gerichtshof und die Justiz gegenüber dem Parlament einnimmt, vollkommen wegfallen soll. Es soll keine Kontrolle des Parlaments mehr geben. Es gibt auch keine andere. Es gibt kein föderales System, es gibt kein präsidentielles System, es gibt nichts außer diesem Justizapparat. Und daher droht natürlich, dass Israel sich von einer liberalen in eine majoritäre, eine illiberale Demokratie verwandelt und es gar keine Schranken mehr für das Parlament geben wird. Und das ist das Szenario, das im Moment auf dem Tisch liegt.
Mhm. Ein Schlag liegt Markus Faber auf die Reaktion. Der US-Präsident spricht von einer bedauerlichen Entwicklung, will aber die Militärhilfe nicht kappen. Die Bundesregierung sagt, sie schaue mit großer Sorge nach Israel. Sind das angemessene Reaktionen mit Blick auf die Dynamik und die Tragweite dessen, was da in Israel passiert?
Herr Kössler, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich denke, die Sorge, die die Bundesregierung macht, die teilen viele in Deutschland, die teile auch ich. Aber bei der Sorge darf es natürlich nicht bleiben. Ich finde es richtig, dass unser Bundesjustizminister Marco Buschmann in den letzten Monaten auch in Israel war und unser Verständnis von einem Rechtsstaat dort zum Ausdruck gebracht hat. Und das nicht in einem vorwerfenden Ton, sondern in einem Ton der Freundschaft. Denn Israel und Deutschland waren historisch jetzt lange Freunde und sollten das auch bleiben. Und unter Freunden sollte man sich eben auch offen ein ehrliches Wort gönnen.
Die Frage, wie wir in Deutschland und Europa auf diese Ereignisse blicken, wie wir reagieren können oder wie wir reagieren sollten, die soll uns natürlich auch beschäftigen in dieser Sendung. Aber ich möchte zunächst mal nach Israel gucken und auf den Inhalt und die Folgen dieser sogenannten Reform schauen. Herr Waldmann, was macht diese Reform zu so einer entscheidenden Zukunftsfrage für die israelische Demokratie?
Also ich würde erstmal darum bitten, uns von dem Wort Reform zu verabschieden. Das ist ein Täuschungsmanöver von Seiten Netanjahus und seiner Regierung. Es ist keine Reform, es ist ein Staatsstreich. Denn wie Peter Lindl gesagt hat, mit dieser sogenannten Reform, mit diesem Staatsstreich, ist die Gewaltenteilung in Israel aufgehoben. Es gibt keine Kontrolle der Justiz gegenüber der Regierung. Die Regierung kann letzten Endes jetzt machen, was sie möchte. Und nur eine Regierung, die nichts Angemessenes vorhat, schafft auch die Angemessenheitsklausel ab. Und wir wissen, das ist der erste Schritt in einem Paket von Schritten. Änderung des Richterwahlausschusses und so weiter und so fort. Lockerung des Schutzes der Frauenrechte, der LGBTQI-Rechte und natürlich das große obere Ziel, was im Präambel des Koalitionsvertrags dieser Regierung steht, die Annektierung des Westjordanlands, womit Israel eigentlich nicht nur innerhalb Israels, sondern auch gegenüber den Palästinensern auf einen Krieg steuert.
Herr Faber, Herr Waldmann spricht von einem Staatsstreich. Würden Sie auch so weit gehen?
Das ist natürlich, sage ich mal, das Worst-Case-Szenario, das Herr Waldmann gerade beschrieben hat. Ich hoffe, dass das so nicht eintreten wird. Wir haben jetzt einen Schritt gesehen diese Woche. Man muss natürlich auch sagen, die Opposition wird sich mit einer Petition gerade an das oberste Gericht wenden. Und dann kommen wir auch auf ein Problem zulaufen, wo die Verfassungsorgane sich gegenüberstehen. Was machen wir denn, wenn das Gericht sagt, dass es das entsprechende Gesetz für unangemessen hält und es dementsprechend für ungültig erklärt? Das sind auch noch Szenarien, die vor uns liegen. Das heißt, wir sind hier nicht am Ende eines Prozesses. Das ist zum einen natürlich ein Risiko, das ist aber auch eine Chance.
Herr Lindl, das ist ja eine skurrile Situation, dass jetzt das oberste Gericht gewissermaßen entscheiden soll über die eigenen Machtbefugnisse. Schildern Sie uns das Szenario. Was kann da passieren?
Naja, natürlich ist das eine skurrile Situation, weil das Parlament ja die Fundamente der Kontrollen angreift. Und das oberste Gericht muss sich jetzt dazu positionieren. Es ist noch nicht genau klar, ob es jetzt schon bei dieser Angemessenheitsstandard reagieren wird. Aber was drohen kann, ist natürlich ein Macht- und Legitimitätsvakuum. Weil wenn das oberste Gericht sagt, das Parlament hat nicht das Recht, solche Grundgesetze zu verabschieden, die aber umgekehrt ja die Basis der Normenkontrolle des obersten Gerichts sind, dann weiß man nicht mehr, wer ist im Recht, wer ist im Unrecht. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen auch für die ganzen staatlichen Einheiten, für die Polizei, für das Militär. Folgt man dem Recht der Rechtsstaatlichkeit oder folgt man den politischen Weisungen? Also hat massives Eskalationspotenzial.
Ja, also die Institutionen werden sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen. Was ist Ihre Befürchtung, Frau Henschke?
Wir haben eigentlich einen Zeitplan heute vorgelegt bekommen. Das oberste Gericht hat angekündigt, im September entscheiden zu wollen. Es handelt sich dabei nicht, wie Herr Faber gerade sagte, darum, dass das Gericht die Abschaffung der Angemessenheitsklausel oder des Angemessenheitsstandards auf Angemessenheit prüft, sondern das wird über Petitionen laufen. Und es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass das oberste Gericht über ein Grundgesetz entscheidet. Denn dieses Gesetz zur Abschaffung der Angemessenheitsklausel ist ein neues Grundgesetz. Und deswegen muss sich das Gericht intensiv darauf vorbereiten. Was ich am problematischsten finde, ist, dass wir hier sehen, wie ein Rechtsstaatsprinzip mit einem Gesetz abgeschafft wird, mit den Mitteln des Rechts. Und das ist natürlich unfassbar schwammig. Und deswegen wird sich das oberste Gericht sehr, sehr intensiv darauf vorbereiten. Zeitgleich wird die Armee sich sortieren. Es gibt Zehntausende Reservisten oder 10.000 bis 15.000, die angedroht haben, ihren Dienst zu verweigern, sollte das Gesetz durchkommen. Das Gesetz ist jetzt durch. Und auch dort wird man abwarten, bis es zur Anhörung im obersten Gericht im September kommt. Das heißt, das wird der große Showdown werden, auf den wir jetzt zulaufen.
Aber Herr Waldmann, das ist ja wirklich ein schlimmes Szenario. Das sieht ja absolut nach Zuspitzung aus.
Das sieht nach einer Zuspitzung aus, aber das ist eine Sache ist es sicherlich nicht. Das ist keine Überraschung. Seit Monaten, seit Jahren warnt man im progressiven Lager in Israel, auch im Lager der Mitte in Israel, genau vor diesen Entwicklungen. Man hat gewusst, man hat geahnt, dass diese unheilige Allianz zwischen den Siedlern mit ihren Annexionsplänen, zwischen den Ultraorthodoxen mit ihrem Wunsch, quasi eine Autonomie innerhalb Israels aufzubauen und mit, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, mit der Gruppe oben, Ministerpräsidenten Netanyahu, die um Vetternwirtschaft bemüht ist, wenn diese drei Kräfte eine Allianz schmieden und an die Macht kommen, dann wird es zu den Entwicklungen kommen, die wir jetzt sehen. Frau Henschke hat von September gesprochen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt auf die Entwicklungen der israelischen Wirtschaft schauen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Währung ist zusammengebrochen. Bis September haben wir noch viel Zeit. Erstmal müssen wir schauen, auch was jetzt auf den Demonstrationen am kommenden Samstag passiert. Auch für morgen Abend haben wir schon alle, die in den relevanten Gruppen sind, die Benachrichtigung bekommen. Wir müssen auf die Straße gehen. Bis September kann einiges passieren.
Rast da Israel, Herr Faber, sehenden Auges auf eine Staatskrise zu?
Ja, ich denke, beide, also insbesondere die Regierung hat sich dafür entschieden, diese Machtprobe zu suchen. Und auf die steuern wir zu. Deswegen finde ich Staatskrise auch den passenderen Begriff als Staatsstreich. Denn die israelische Zivilgesellschaft ist unglaublich stark. Man muss sich das mal in Deutschland vorstellen, von den Bevölkerungsproportionen, dass in Deutschland 8 Millionen Menschen gegen ein solches Gesetz auf die Straße gehen, wieder und wieder und wieder. Und das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch weiterentwickeln. Also die israelische Zivilgesellschaft ist sehr stark und das macht mich auch hoffnungsfroh, dass man diesen Konflikt lösen wird, ohne die israelische Demokratie und den israelischen Rechtsstaat gegeneinander auszuspielen.
Ich merke, dass Sie alle samt Kritiker dieser sogenannten Reform, Herr Waldmann, ich setze ein sogenannt davor, sind. Gibt es denn, Herr Lintel, auch gute Gründe für die Reform? Ich meine, in jeder Demokratie kann man Institutionen auch verbessern. Was sagen die Befürworter?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Es gab in den letzten 20, 25 Jahren auch Diskussionen in Israel, dass das Justizsystem und der oberste Gerichtshof und gewisse Rechtsstandards reformiert werden können. Und das ist, glaube ich, wie Sie sagen, in jedem Land der Fall, in jedem demokratischen Land. Aber erstens, viele der Kritikerinnen des obersten Gerichtshofs sagen heute, das, was die Regierung vorlegt, geht zu weit. Das heißt, es geht über eine wirkliche Reform hinaus. Es schüttet das Kind mit dem Bade aus. Und zweitens, was die aktuelle Regierung und deren Beraterinnen und Berater vorbringt, ist ja ein Klassiker, den wir in majoritären illiberalen Bewegungen weltweit sehen. Da geht es wirklich einfach darum, wir sind demokratisch gewählt und jede Einschränkung, die der Staat irgendwie kommt, wird entweder verkauft als elitär, als Establishment oder wie auch immer. Diese Bewegungen, diese ideologischen Bewegungen, wie wir sie weltweit sehen, in Polen, in Ungarn, unter Trump und anderswo, die wollen einfach keine Schranken durch liberale Prinzipien wie Rechtsteilung, Menschenrechte und so weiter akzeptieren. Wir sagen, die Mehrheit hat gewählt, die Mehrheit soll alles durchsetzen können. Mhm. Aber von daher ist das kein wirkliches Reformprinzip, sondern das ist eine Art Regime-Change, den wir sehen.
Ja, aber Herr Waldmann, das ist, Sie haben es schon gesagt, die rechteste Regierung, die Israel jemals hatte. Welche gesellschaftliche Programmatik, welches Gesellschaftsbild steckt denn hinter dieser Regierung? Was möchte sie eigentlich erreichen?
Also nochmal, das ist, wie gesagt, diese Allianz aus antiliberalen Kräften, die Siedler, die jetzt ihre Chance kommen gesehen haben oder kommen sehen, dass sie endlich das besetzte Westjordanland, das palästinensische Westjordanland annektieren können. Die Ultraorthodoxen, die ihren Sonderzustand, Sonderstatus in Israel jetzt gesetzlich zementieren können, nämlich dass sie vom Militärdienst befreit sind, dass sie auch wirtschaftlich subventioniert werden. Und wie gesagt, Benjamin Netanyahu, der ein paralleles Vetternwirtschaftssystem in Israel aufgebaut hat. Mit Verlaub, ich würde sagen, es freut mich so sehr als jemand, der sich zum Akteur in der israelischen Zivilgesellschaft zählt, an einer Diskussion teilzunehmen, in Deutschland, aus Deutschland, der endlich auch die Tatsachen ins Auge schaut, was gerade in Israel passiert. So lange war das so schwer, eine solche Diskussion auf die Beine überhaupt zu stellen. Von daher freut es mich, und das sehe ich, Herr Faber hat von einer Chance geredet, das ist auch in Deutschland eine Chance. Und übrigens, auch in Israel ist das eine Chance, weil man versteht in Israel langsam, dass die Krankheit, dass die Quelle des Unheils, was jetzt über Israel bricht, aus den besetzten Gebieten, aus der Besatzung kommt. Und man versteht jetzt im demokratischen Lager, das sieht man mehr und mehr auf den Demonstrationen, dass erst wenn man die Besatzung beseitigt wird, beendet wird, kann auch die israelische Demokratie gerettet werden.
Hängt denn, Frau Henschke, hängt denn dieser Prozess, die Beschneidung der Rechte des Gerichtes und was Herr Waldmann als Annexion bezeichnete, die Pläne, das Westjordanland zu annektieren, hängt das unmittelbar zusammen? Ist gewissermaßen dieses Justizprojekt ein Vorspiel für ein härteres Durchgreifen und die Annexion der Westbank?
Ja, ich würde gerne gleich nochmal kurz auf das eingehen, was Uwe Waldmann gerade sagte, aber zunächst zu Ihrer Frage, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Die sogenannten Reformpläne sind das Kernziel der Siedlerbewegung. Wir sehen ja in den besetzten Gebieten eine Bevölkerung, die jüdisch-israelische Bevölkerung, die im Prinzip sich im rechtsfreien Raum bewegt, für die Gesetze Israels so nicht gelten. Und diese Mentalität, ich nenne es mal die Besatzungsmentalität, schwappt jetzt ins Land über und soll auch hier durchgesetzt werden. Und das kann man auch ganz bildlich sehen. Dieselben Akteure, die in Ostjerusalem oder im Westjordanland gegen Palästinenser aggressiv vorgehen, die habe ich auch in Jerusalem jetzt bei den Protesten gesehen und aggressiv gegen die Gegner der Reform vorgehen sehen. Und zu dem, was Uwe Waldmann gerade gesagt hat, zu dem Punkt Aufwachen. Also viele Menschen, mit denen ich spreche, haben das Gefühl, jetzt erst wach zu werden. Und man muss auch wirklich fairerweise sagen, bis Montagmittag haben die wichtigsten Expertinnen und Experten des Landes, seien es Politikwissenschaftler, Juristen, IDF-Leute, also Leute der Armee, fest daran geglaubt, dass es nicht dazu kommen wird, dass es nicht zu dieser Entscheidung in dieser Schnelle am Montag kommen wird. Und ich glaube, viele haben gedacht in Israel auch, man spielt noch, das ist ein taktisches Spiel und Netanyahu spielt noch taktische Spiele. Und jetzt sitzt erstmal der Schock sehr, sehr tief, dass Netanyahu offensichtlich nicht mehr mitspielt und das ganze System, wie hier Politik gemacht wurde, nicht mehr funktioniert. Und ja, das bringt mich dann zu Freunden, die eigentlich früher mal Netanyahu gewählt haben, die gut gewählt haben, die mir jetzt wirklich spiegeln, die sagen, die haben jetzt das Gefühl, sie sind aufgewacht und es ist zu spät. Jetzt erst begreifen, was passiert ist.
Herr Waldmann, ich möchte nochmal auf diesen inneren Zusammenhang zwischen dieser Gerichtsfrage, der Justizfrage und dem palästinensischen Anliegen kommen. Spielte denn für die Demonstranten, die da auf die Straße gegangen sind, zu Hunderttausenden, spielte denn das palästinensische Anliegen wirklich eine Rolle? Ist die Besatzung thematisiert worden bei diesen Protesten? Oder war es gewissermaßen nur ein Protest gegen Netanyahu?
Ja, Ihre Frage ist leider sehr berechtigt, weil zu Beginn der Proteste, Januar, Februar, war das überhaupt kein Thema. Sogar im Gegenteil. Ich kann mich an die ersten Demonstrationen erinnern in Tel Aviv. Die wenigen, die da versucht haben, gewagt haben sozusagen, die palästinensische Fahne zu hissen, wurden nicht von der Polizei, sondern von Demonstrierenden quasi zur Seite gedrängt. Die Fahne wurde ihnen weggenommen. Es gab sogar gewaltige Zwischenfälle. Aber nochmal, das ist Januar, Februar, vielleicht März. Inzwischen, wie Steffi Hensch gesagt, ist man aufgewacht. Man begreift, dass die Siedler, die wir jetzt in der Regierung haben, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich und andere, das sind quasi Simcha Rotman, also die Namen, die jetzt diese sogenannte Reform, ich würde schon auf Staats Streichung, nicht Staatskrise beharren. Das Pressen, die kommen aus den besetzten Gebieten. Das heißt, die Siedler in der israelischen Regierung sind die politische Entsprechung der rechtsfreien, wie Steffi Henschke sagte, rechtsfreien Realität in den besetzten Gebieten. Die Flammen, die wir jetzt in Tel Aviv, in Haifa, in Westjerusalem spüren, die lodern im Westjordanland seit über 50 Jahren. Deswegen hängt es sehr eng miteinander zusammen. Und wenn ich jetzt auf die Demonstrationen schaue, überall in Israel, man begreift mehr und mehr, wo die Quelle dieses Unheils ist. Aber zu Beginn, wie Sie zu Recht fragen, zu Beginn war das noch nicht so.
Aber das heißt, dass jetzt das Bewusstsein gewachsen ist, dass demokratische Rechte unteilbar sind. Demokratische Rechte haben für Israelis zu gelten, aber auch für Palästinenser. Ist das die Stimmungslage?
Man hat begriffen, dass Israel sehr lange Räume zugelassen hat, wo keine Demokratie herrschte, rechtsfreie Räume, gewalttätige Räume. Und solange ein Staat solche Räume innerhalb seiner Grenzen, zwar nicht anerkannten Grenzen, aber innerhalb seiner Grenzen zulässt, werden diese Praktiken, wird diese Realität irgendwann ins Landesinnere sickern. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und wir hatten auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gewalttätige Ausschreitungen von Siedlern in palästinensischen Dörfern, mit Opfern, mit schwerer Gewalt, und auf einmal hat man in Israel bemerkt, Moment mal, das sind, wie Steffi Hensch gesagt, das sind die gleichen Akteure, das sind die gleichen Anführer, die auch jetzt in der israelischen Regierung sitzen, und wie ich vorher gesagt habe, das sind die gleichen Akteure, die 95, die die Klima geschafft haben, die den Mord Yitzhak Rabins ermöglicht hat. Mhm. Die Menschen verbinden jetzt die Punkte miteinander.
Frau Henschke, wie schätzen Sie das ein? Könnten Sie sich vorstellen, Sie kennen die Stimmungslage gut, auch können Sie sich vorstellen, dass es tatsächlich in Gewalt umschlägt? Wie groß ist das
Gewaltpotenzial? Ich kann mir im Moment tatsächlich alles vorstellen, ja. Ich kann mir gerade ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es nicht in Gewalt umschlagen soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe ja auch die arabische Minderheit, ich wohne in Jaffo, die sind auch an der Schmerzgrenze, und die wissen genau, dass es sie jetzt auch betreffen kann. Ich glaube nicht, dass es sich darin äußert, dass sie sich politisch beteiligen werden, an den Protesten beteiligen werden. Und wir müssen ja auch davon reden, welche Form von Gewalt, wie schnell kann das sich hochschaukeln. Das Thema kann so schnell zu einer Sicherheitskrise werden. Die Nachbarn aus dem Ausland, die Feinde Israels, beobachten das mit großem Interesse, diese Instabilisierung. Und wir hatten das 2021, diese sehr schwere Eskalation, wo wir gleichzeitig eine Eskalation mit Gaza, aber auch eine schwere innerisraelische Eskalation hatten, damals zwischen der arabischen Minderheit, palästinensischen Community und den jüdischen Israelis. Und das hat sich damals schon eine Dreiteilung abgezeichnet, nämlich linke, liberale Israelis, rechte, rechtsextreme, siedlernahe Israelis und arabische Minderheit. Also das sehe ich als Szenario.
Herr Lindl, wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass dieser Konflikt tatsächlich ausstrahlt, wenn Sie jetzt auf das Westjordanland gucken, auf die Palästinenser gucken, aber auch wenn Sie auf den Libanon gucken, auf Syrien gucken? Ist da ein heftiges Unruhepotenzial zu beobachten?
Ich glaube, das Problem ist eher, dass dieses heftige Unruhepotenzial, das Sie beschreiben, schon existiert.
Ja.
Ohne diesen Konflikt in Israel, also wenn wir ins Westjordanland gucken.
Aber was macht der Konflikt in Israel jetzt noch zusätzlich?
Der Konflikt in Israel macht verschiedene Dinge zusätzlich. Natürlich hat sich Nasrallah im Libanon von der Hezbollah gefreut, dass das so ist. Natürlich agitiert der Iran im Hintergrund, will die beiden Konfliktparteien pro Regierung, gegen Regierung aufstacheln. Und natürlich freuen sich die Feinde Israels zynischerweise über diesen Konflikt. Und es wird auch zu sehen sein. Stellen Sie sich mal vor, jetzt stirbt Mahmoud Abbas im Westjordanland, es bricht Chaos aus und Israel ist in dieser Unordnung. Also das bedroht natürlich Israel erstmal in seiner Ordnung persönlich, oder nicht persönlich, aber in der militärischen Ordnung selbst. Kurzfristig ist die Armee natürlich einsatzbereit. Mittelfristig gibt es da schon Zweifel. Und natürlich, wenn man langfristig guckt, muss man jetzt sehen, diese Entwicklungen, die von Netanyahu hervorgerufen sind, haben dazu geführt, dass die Armee politisiert wurde, weil sie gesagt hat, der Gesellschaftsvertrag, den wir mit der Regierung und der Armee hatten, dass wir in einem demokratischen Land dienen, unser Leben aufs Spiel setzen, der ist jetzt gekündigt worden. Und wenn man perspektivisch guckt, was passiert denn jetzt, sollte jemals wieder eine Mitte-Links-Regierung an die Macht kommen, dann werden natürlich rechte Reservistinnen alle Dinge blockieren, etwa Rückzug aus den Siedlungen und so weiter. Mhm. Das heißt, diese Situation ist für Israel wirklich dramatisch.
Koste es, was es wolle. Sie hören den Deutschlandfunk. Benjamin Netanyahu und der Umbau der Justiz. Es diskutieren bei uns Markus Faber, Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP, Steffi Henschke, freie Journalistin in Tel Aviv, Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik, gerade gehört, und Ofer Waldmann, freier Journalist in Haifa. Wir haben das Szenario gehört, Herr Faber, einer möglichen Annexion des Westjordanlandes. Wie fiele denn da unsere Reaktion aus?
Also erstmal muss man, glaube ich, feststellen, Israel ist der einzige demokratische Rechtsstaat in der Region. Und wir reden heute darüber, dass wir hoffen und was man tun kann, dass es so bleibt. Das heißt, auch die Nachbarstaaten sind leider keine demokratischen Rechtsstaaten und würde eine Schwäche Israels ausnutzen. Was das Westjordanland und die Westbank angeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Netanyahu, der nun auch einige politische Erfahrungen hat, so dumm ist, das Westjordanland zu annektieren. Weil dort leben ja auch Menschen. Das ist derzeit kein israelisches Staatsgebiet. Und wenn man ein solches Gebiet annektiert, de facto, also auch das sich selber auf die Fahnen schreibt, dann muss man natürlich auch sagen, dass die Menschen, die dort leben, dann in eigenen Staatsgebiet leben. Und da muss man ihnen auf Dauer natürlich auch die Rechte geben, die man den eigenen Bürgerinnen und Bürgern ja auch im alltäglichen Umgang gewährt. Und das würde wiederum Israel als jüdischen Staat in Frage stellen. Und ich glaube nicht, dass die derzeitige Regierung das möchte.
Herr Waldmann, wie schätzen Sie das ein? Ja, bitte. Herr Waldmann.
Ja, wie war Ihre Frage, bitte?
Wie schätzen Sie das ein? Ist das Undenkbare doch
denkbar? Ja, also Herr Faber, ich möchte Ihnen unbedingt recht geben, aber ich befürchte erstens, und das haben wir übrigens bei den bewegten Bildern aus dem Parlament bei der Abstimmung am Montag gesehen, Netanyahu ist nicht mehr Herr der Lage. Netanyahu ist auf dem Tiger des Rechtsextremismus zurück in sein Amt geritten, aber nun läuft dieser Tiger amok, der Tiger der Siedler, wie gesagt, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich und andere, der ist nicht mehr derjenige, der die Entscheidungen in seiner Regierung alleine trifft. Ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat, ich meine, wir haben ja nicht darüber geredet, dass Benjamin Netanyahu vor Gericht steht, in drei Fällen der Korruption verklagt wird. Das ist sein oberstes Ziel, sich von diesem lästigen Gerichtsprozess zu befreien, und auf dem Weg dorthin ist er bereit, alles aufzuopfern. Und er weiß, das ist der Preis dafür, den Siedlern und auch den Ultraorthodoxen alles zu geben, was sie wünschen. Herr Faber, ich bin ganz bei Ihnen, sollte Israel die besetzten Gebiete annektieren, gibt es keine jüdische Mehrheit in Israel, und da steht Israel vor der Entscheidung, ist Israel ein jüdischer Staat, aber dann kein demokratischer Staat mehr, oder ein demokratischer Staat, wo die Juden wo es nicht mehr der jüdische Nationalstaat ist. Es gibt unterschiedliche politikwissenschaftliche Namen für diese Zustände, man will sie nicht unbedingt benennen. Sie wurden von einigen Menschenrechts-NGOs in den letzten Jahren benannt. Was dann passiert, wenn Israel das Westbank annektiert, aber das ist auf jeden Fall, es steht im Präambel des Koalitionsvertrags, möchte ich nur sagen, dass das jüdische Volk den alleinigen Anspruch auf das gesamte Land hat.
Herr Lintl, ich habe Sie, glaube ich, unterbrochen gerade.
Kein Problem, danke. Was Ofer Waldmann sagt, ja, alleinig und exklusiv ist der erste Satz des Koalitionsvertrages. Nee, ich wollte aber noch einen Satz zu Herrn Faber sagen. Natürlich hoffen wir das alle, dass das nicht passiert. Gleichwohl muss man natürlich verschiedene Dinge festhalten. A, dass wenn man sich alle in dieser Regierung, mit der Ausnahme von zwei, drei Ultraorthodoxen, haben sich dezidiert dazu geäußert, dass Israel die Kontrolle über das Land zwischen Jordan und Mittelmeer erhalten soll. Und zwar Israel allein soll die Kontrolle haben. Was da mit den Palästinensern passieren soll, ist eine unterschiedliche Frage. Aber die Minimallösung wäre, dass die Palästinenser Autonomie bekommen. Schon im Likud gibt es Stimmen, die sagen, nee, wir annektieren das ganze Land, aber die Palästinenser kriegen keine politischen Rechte. Und dann, wenn man noch weiter rechts geht, ja, da wird offen von Migration, also quasi Vertreibung gesprochen. Und ich finde, wir haben jetzt gesehen, dass diese Regierung ja doch sehr vieles, von dem sie sagt, auch umsetzen will. Und ich hoffe immer noch nicht, dass das passieren wird. Aber ich finde trotzdem, dass sich die deutsche Bundesregierung, so schwer es ist, zumindest in Szenarien auch mit so einer Möglichkeit auseinandersetzen sollte.
Die Kritik, wir haben das vorhin schon angesprochen in unserem Opening, die Kritik aus Deutschland ist sehr verhalten. Die Bundesregierung äußert sich sehr besorgt. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter hat heute gefordert, die Bundesregierung müsse ihre Instrumente zeigen, müsse sich klarer positionieren, müsse stärker auf die Zivilgesellschaft achten. Herr Faber, nochmal, ist die Reaktion insofern zu lasch, als sie die Dramatik eigentlich noch gar nicht realisiert hat?
Ich glaube, die Dramatik ist realisiert. Der Bundesjustizminister fährt ja jetzt nicht regelmäßig nach Israel und spricht dort über den Rechtsstaat und unser Verständnis davon. Das hat ja schon einen Grund. Die Frage ist, in welchem Ton spricht man unter Freunden über so eine Krise? Und tut man das, wenn die Kamera an ist? Oder tut man das vor allem auch bilateral und miteinander? Und ich glaube, der Weg, das miteinander zu tun, ist einer, wo man auch am meisten Verständnis erfährt.
Dann lassen Sie mich die Frage nochmal zuspitzen. Sollte es tatsächlich zu einer Annexion des Westjordanlandes kommen, wie reagiert die Bundesregierung? Dann haben wir eine Situation, wo wir möglicherweise zweierlei Maß anwenden. Annexion im Falle Russlands und der Ukraine geht gar nicht, da führt man Krieg. Annexion im Falle Israels und des Westjordanlandes geht so ein bisschen, oder wie?
Das geht natürlich auch gar nicht und das müsste die Bundesregierung dann auch sehr deutlich so benennen. Es geht nicht, sich ein Gebiet, das nicht das eigene Staatsgebiet ist, zu eigen zu machen. Das geht weder im einen noch im anderen Falle und das würde diese Bundesregierung natürlich auch deutlich so benennen. Aber das ist ein Szenario, von dem ich wirklich, wirklich hoffe und ich denke, das verbindet uns ja alle, dass das nicht eintritt. Das hätte so ein Eskalationspotenzial in der Region, dass wir das alle nicht wollen können.
Nun hat Deutschland mit Blick auf die Geschichte natürlich, und das ist gut so, eine spezielle Beziehung zu Israel. Kanzlerin Merkel hat am 18. März 2008 in ihrer Rede in der Knesset die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsraison erklärt. Ist das vor dem Hintergrund der Entwicklung in Israel so noch haltbar?
Ich würde sagen, das ist so haltbar. Wir sind in Israel in einem Prozess. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat. Wir haben die Entwicklung in den nächsten Monaten, in den letzten Minuten hier skizziert. Solange Israel ein demokratischer Rechtsstaat ist, und ich hoffe, das wird dann noch sehr, so lange sehr bleiben, gilt natürlich auch unsere besondere Verantwortung. Aber die Verantwortung, die wir als Deutsche für den Staat Israel haben, die wird natürlich relativiert, wenn sich ein solcher Staat anders entwickelt. Aber nochmal, derzeit ist Israel der einzige demokratische Rechtsstaat in der Region. Wir haben hier als Deutsche eine besondere Verantwortung und wir müssen, glaube ich, alle auch hoffen, dass das so bleibt. Ja, weil alles andere wäre ein sehr negatives Szenario.
Wie problematisch ist diese Sache mit der Staatsräson, Herr Lindl?
Ich würde sogar sagen, die historische Verantwortung per se geht nicht weg, egal welche Linie Israel einnimmt. Aber man muss das ja differenzieren können. Also die deutsche Geschichte geht ja nicht weg, nur weil Israel undemokratisch wird. Das ist, damit müssen wir Deutschen klarkommen. Mhm. Natürlich muss man, darf man das nicht vermischen. Also nur wegen der historischen Verantwortung kann es ja nicht sein, dass Deutschland nicht auch kritische Töne, Differenzen und so weiter auf Israel aufzeigt. Also Israel ist ja so ein bisschen in die Rolle gerutscht, sage ich mal, dass wir Deutschen, je stärker die Freundschaft zu Israel, desto weniger oder desto stärker die Distanz zum Nationalsozialismus. So wird das ja manchmal überspitzt gesagt artikuliert. Und ich glaube, das wird schwieriger werden. Also da gebe ich Herrn Faber sicherlich recht. Da muss man stärker differenzieren in Zukunft, da muss man genauer hinschauen und wirklich auch die Dinge bei Namen benennen.
Mhm. Herr Waldmann, würden Sie dafür plädieren, diese Sache mit der Staatsräson nochmal zu überdenken und möglicherweise zu relativieren?
Um Himmels Willen, jetzt gilt sie erst recht. Und wie ich vorher gesagt habe, die Tatsache, dass wir vier jetzt hier zusammen sind, hier zusammensitzen, darüber diskutieren, ist ein Novum für mich. Nochmal, als jemand, der lange bei israelischen Menschenrechts-NGOs in Deutschland tätig war, kann ich davon berichten, wie es sich anfühlt, als wir und übrigens als israelische Patrioten in Deutschland vor diesen Entwicklungen gewarnt haben, gesagt haben, liebe Leute, als Freunde Israels müssen wir mit gemeinsamen Kräften gegen diese Entwicklungen vorgehen. Übrigens nicht nur wir, als israelische Menschenrechtsaktivisten, auch unsere Partnerinnen und Partner, auf uns und auf die wurde Jagd gemacht. Bis vor kurzem, wir haben alle den Fall Muriel Asseburg, die Kollegin von Peter Lindl im Kopf, die Menschen, die vor den Entwicklungen in Israel gewarnt haben, wurden in Deutschland mundtot gemacht. Und wir haben das nicht gemacht, um Nestbeschmutzer zu sein. Wir haben das nicht gemacht, um Antisemitismus zu fördern. Wir haben es gemacht, weil unser Haus brennt. Wir haben es gemacht, weil wir um unser Land, um die Demokratie in Israel kämpfen. Und ich glaube, und da bin ich ganz bei Herrn Faber. Wenn all die Kräfte, wenn all die Leute, die Institutionen, dazu auch die deutsch-israelische Gesellschaft, sich jetzt gemeinsam tun und eine klare Linie, eine klare Front sagen, zeigen in Unterstützung der israelischen Demokratie, ich glaube, das wiederum wird für die Bundesregierung ein starkes Signal sein, alle Möglichkeiten zu benutzen, sowohl im deutsch-israelischen Verhältnis als auch über internationale Institutionen, über die Europäische Union, die israelischen Regierung ganz klar den Preis zu benennen, was es bedeutet, sich von der Familie der demokratischen Staaten zu verabschieden.
Mhm. Frau Henschke, was hören Sie so auf der Straße? Was ist die Erwartungshaltung derer, die da gegen dieses Projekt demonstrieren? Was ist die Erwartung an die Außenwelt? Was würde man sich wünschen? Zum Beispiel von Deutschland, aber von der internationalen Gemeinschaft.
Ja, also erstmal, ich höre viel das, was Uwe Waldmann sagt, besonders von Deutschland, dass die deutsche Staatsräson jetzt quasi gelte, um die Gegnerinnen und Gegner der Reform zu schützen. Ich muss aber auch ganz klar sagen, was ich erlebe aus Sicht der Extremen in der Regierung, ist Deutschland einfach eine low-hanging fruit, also ist leichte Beute. Man sieht jetzt schon, wie extremistische Gruppen, Uwe Waldmann hat sie angesprochen, extrem Stimmung machen gegen deutsche Wissenschaftler, Forscherinnen, gegen Diplomaten und sagen, das können sie sich gegen Deutschland erlauben, diesen Ton, den sie sich gegen die USA eben nicht erlauben können, gerade wegen der Geschichte. Und das ist natürlich was, glaube ich, Deutschland in eine Lähmungssituation bringt. Und ich sehe da auch keinen Ausweg. Ich sehe nicht, dass Deutschland da irgendwelche Hebel hätte, dagegen vorzugehen. Und Sie haben es ja indirekt gerade angesprochen, die Frage ist, was können die USA tun? Und da frage ich mich dann wiederum, ob man glaubt unter den Protestierenden auch, dass Deutschland da leichter erreichbar wäre durch diese enge Verbindung als die USA, weil die USA, da geht es um sehr viel, wenn es um die Frage geht, sollten die USA die Militärhilfe einstellen?
Das da geht es ja um 3,8 Milliarden pro Jahr. Das wird in den USA schon diskutiert. Es gibt zwei ehemalige Botschafter in Tel Aviv, US-Botschafter, die einen Stopp der Militärhilfe gefordert haben. Joe Biden hat das aber gestern absolut klargestellt, an eine Kürzung der Militärhilfe wird nicht gedacht. Und das, Herr Faber, hat natürlich auch strategische Gründe, denke ich mal.
Ja, die Sicherheitssituation in der Region ist äußerst angespannt. Wir sind in einem Punkt, wo Iran jederzeit innerhalb von wenigen Monaten an die Atombombe über die Ziellinie bringen kann. Die Trägersysteme sind da. Wir haben die iranischen Proxys im Libanon beispielsweise, ganze Gebiete kontrollieren. Syrien haben wir einen ongoing Bürgerkrieg. Der Gazastreifen wird quasi als wandelnde Abschussbasis für Raketen auf Israel benutzt. Also es ist ein riesiges Pulverfass. Da ist Israel natürlich ein Stabilitätsanker, den man jetzt nicht leichtfertig gefährden will. Das ist klar. Und wie gesagt, solche Maßnahmen und solche Entscheidungen auch aus den USA heraus sollte man nicht leichtfertig und schon gar nicht vorschnell treffen. Wir sind hier mitten in einem Prozess, in dem in Israel Demokratie und Rechtsstaat gerade auch über die Zivilgesellschaft miteinander kämpfen.
Ich gucke mit Sorge auf die Uhr. Ich würde gerne noch ein Kapitel aufmachen, das wir nicht mehr ganz zu Ende diskutieren werden können. Aber Herr Lindl, die Frage steht im Raum vor dem Hintergrund der innenpolitischen Entwicklung, ob Israel unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch und vor der Tatsache der Entfremdung von westlichen Partnern im Zeichen eines Wertekonflikts überhaupt noch ein zuverlässiger Partner ist oder sein kann. Wie sehen Sie das?
Na, ich glaube, das kommt auf die Ebenen drauf an, die man betrachtet. Also auf technischer Ebene, auf Geheimdienstzusammenarbeit, zum Teil auch auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist mitunter ja oftmals losgelöst von politischen Fragen. Wenn man aber auf die politischen Fragen guckt, dann muss man einfach den Gesamtzusammenhang in den westlichen Demokratien sehen. Wir haben hier eine Auseinandersetzung zwischen illiberalen Kräften und liberalen Kräften. Das sehen wir fast überall. Das sehen wir auch in Deutschland. Und diese Auseinandersetzung sehen wir gerade ganz massiv in Israel. Und diese illiberalen Kräfte versuchen ja weltweit auch sich zusammenzuschließen. Letztes Jahr gab es eine große Konferenz in Ungarn, wo sehr viele dieser Personen vertreten waren. Und das ist einfach eine Konfliktlinie, die wir überall sehen. Und da müssen wir auch sehen, wenn eine israelische Regierung ganz offensiv gegen westliche liberale Prinzipien agitiert, dann muss man da auch relativ kritisch damit umgehen.
Herr Waldmann, befürchten Sie, dass Israel noch weiter ins autokratische Lager abdriftet und sich gewissermaßen aus dem westlichen Lager verabschiedet?
Also man könnte fast zynisch sagen, Israel übt gerade, was Iran angeht, Wandel durch Annäherung. Wir passen uns dem Nahen Osten immer mehr an, so dass man da auf Augenhöhe quasi miteinander diskutiert. Ja, es ist lustig. Ne? Es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Willen, ja. Aber genau, so ist es. So ist es tatsächlich. Herr Lindl hat gerade über Ungarn geredet, Ungarn, Polen und so weiter. Das Problem Israels, wir haben diesen schützenden Korsett der Europäischen Union nicht. Wir haben jetzt nicht diese Staatengemeinschaft, die uns quasi zusammenhält, die uns abbringt von diesem Weg. Und ich glaube, dieser Weg ist auf jeden Fall in den Karten. Der ist möglich, dieses Abrutschen Richtung eines autokratischen Regimes. Umso mehr, und das möchte ich wieder betonen, umso mehr sind wir auf unsere Freundinnen und Freunde in der Welt, vor allem aber in Deutschland, vor allem aufgrund der historischen Verantwortung angewiesen. Ich weiß, Herr Lindl hat es ebenfalls genannt, es ist schwierig vor dem Hintergrund der deutsch-jüdischen Geschichte, es ist schwierig vor dem Hintergrund des Holocaust. Nichtsdestotrotz, und das ist ein etwas markanter Satz, ein schwieriger Satz vielleicht, es geht hier nicht um deutsche Befindlichkeiten. Es geht um den Fortbestand der israelischen Demokratie. Das ist eine Stunde, eine Notstunde. It's an emergency. Wir brauchen unsere Freundinnen und Freunde jetzt. Es kann jetzt nicht, wie wir oft in den letzten Jahren, das habe ich auch ebenfalls erwähnt, wie wir oft in den letzten Jahren in Deutschland gesehen haben, es geht nicht um deutsche Befindlichkeiten. Es geht nicht um innerdeutsche Diskurse bezüglich der Vergangenheitsaufarbeitung oder der Verwendung dieses oder jenes Themas in dem innerdeutschen Konflikt, wie wir das zum Beispiel über die BDS-Entscheidung des Bundestags gesehen haben. Es geht um die Rettung der israelischen Demokratie.
Ja, Stichwort Zuverlässigkeit, Unzuverlässigkeit. Herr Faber, ganz kurz noch. Man muss vielleicht mal einen Blick drauf werfen, wie sich Israel im Russland-Konflikt verhält. Israel trägt die Sanktionen gegen Russland nicht mit. Ist das ein Faktor, der besorgt stimmt?
Das ist ein Faktor, der sehr besorgt stimmt. Auch viele Menschen in Israel, in den israelischen Streitkräften. Ich habe im April dort, war ich vor Ort, habe mit auch Soldatinnen und Soldaten dort gesprochen, stößt es auf große Kritik. Denn das Argument ist ja, dass man quasi es nicht mittragen kann, weil man die russische Unterstützung in Syrien braucht. An dieses Argument trägt aber nicht mehr, weil Israel dort handlungsfrei ist, auch ohne russische Zustimmung. Dementsprechend hat Israel sich allerdings auch bewegt. Es trägt nicht die Sanktionen mit, aber Israel hat die Ukraine unterstützt, zum Beispiel sehr stark im humanitären Bereich, aber zum Beispiel auch mit Sanitätsmitteln. Also Israel ist nicht völlig neutral, wenn es um die Ukraine geht, aber es könnte durchaus mehr tun.
Herr Waldmann, lassen Sie uns in eine ganz kurze Schlussrunde eintreten. Was sind die nächsten Schritte? Worauf müssen wir jetzt achten mit Blick auf die weitere Entwicklung?
Also erstmal das rechte Lager, das Lager um Netanyahu übt jetzt eine Schaumoffensive. Man will natürlich die Schockwellen nach dieser Entscheidung abebben lassen. Wir müssen schauen, was jetzt am kommenden Wochenende passiert, wie die Protestbewegung darauf reagiert. Aber natürlich auch hier in Israel schauen wir, wie das Ausland reagiert, wie Deutschland, wie die USA, das hat Frau Henschke erwähnt, reagieren wird. Da sind die nächsten Entwicklungen. Und wir haben schon die nächsten Gesetzesvorlage, 24 Stunden nach der Abstimmung in der Knesset, lag schon das nächste Gesetz zur Abstimmung über Tora lernen als Grundwert gleichgestellt mit dem Militärdienst. Das heißt, die Regierung presst weiter vor.
Herr Lindl, wie schätzen Sie die Chancen ein? Sie haben 20 Sekunden, die Entwicklung von außen tatsächlich zu beeinflussen.
Es gibt keine andere Möglichkeit. Also das Zusammenspiel von außen und innen mit den Demonstrierenden muss vorangehen. Die Positionierung im internationalen Community muss sehr klar sein und die Opposition und die außerparlamentarische Opposition zu unterstützen. Was anderes, andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Punktlandung, Herr Lindl. Haben Sie vielen Dank. Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk. Koste es, was es wolle. Benjamin Netanyahu und der Umbau der Justiz ist diskutierten. Markus Faber, FDP, Mitglied des Deutschen Bundestages, Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Steffi Henschke, freie Journalistin in Tel Aviv. Peter Lindl, Stiftung Wissenschaft und Politik, hatte gerade das Schlusswort. Und Ofer Waldmann, freier Journalist in Haifa. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und mitgemacht haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.